Fünfter Teil. Der Revolvermann und der Mann in Schwarz.
The man in black led him to an ancient killing ground to make palaver. The gunslinger knew it immediately. A Golgotha, place of the skull. And bleached skulls stared blandly up at them. Cattle, coyotes, deer, rabbits. Here the alabaster xylophone of a hen pheasant.
Der Mann in Schwarz führte ihn zu einem uralten Schlachtfeld, um mit ihm zu reden. Der Revolvermann erkannte es augenblicklich. Ein Golgatha, eine Stätte der Schädel. Und gebleichte Totenschädel starrten blicklos zu ihnen empor. Vieh, Kojoten, Wild, Kaninchen. Dort das Alabasterxylophon der Fasanenhenne, die beim Fressen gestorben war. Dort die winzigen, zierlichen Knochen eines Maulwurfs, der möglicherweise von einem wilden Hund aus Spaß getötet worden war. Dieses Golgatha war ein in den abschüssigen Berghang eingeprägtes Becken, und unten in zugänglicheren Höhen konnte der Revolvermann Joshua-Bäume und Krüppelkiefern sehen. Der Himmel über ihm war von einem zarteren Blau, als er es seit 12 Monden gesehen hatte, und ein undefinierbares Etwas tat kund, dass das Meer in nicht allzu weiter Ferne war. »Ich bin im Westen, Cuthbert«, dachte er verwundert. Und selbstverständlich sah er in jedem Totenschädel, in jeder leeren Augenhöhle, das Gesicht des Jungen. Der Mann in Schwarz saß auf einem alten Klotz aus Eisenholz. Seine Stiefel waren vom weißen Staub und dem unbehaglichen Knochenmehl des Ortes gepudert. Er hatte die Kapuze wieder hochgezogen, aber der Revolvermann konnte deutlich die eckige Form seines Kinns und die Schattierung seines Kiefers erkennen. Die überschatteten Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »Sammle Holz, Revolvermann!« »Diese Seite des Gebirges ist mild, aber in dieser Höhe kann einem die Kälte dennoch ein Messer in die Eingeweide stoßen, und dies ist schließlich ein Ort des Todes, nicht?« »Ich werde dich umbringen«, sagte der Revolvermann. »Nein, das wirst du nicht tun, das kannst du nicht. Aber du kannst Holz sammeln, um deines Isaak zu gedenken.« Der Revolvermann verstand die Anspielung nicht. Er machte sich wortlos auf und sammelte Holz wie ein gewöhnlicher Küchenjunge. Seine Ausbeute war gering. Auf dieser Seite gab es kein Teufelsgras und das Eisenholz brannte nicht. Es war versteinert. Schließlich kehrte er mit einem großen Arm voll zurück und war von verfallenen Knochen gepudert, als wäre er in Mehl gewendet worden. Die Sonne war hinter den höchsten Joshua-Bäumen untergegangen, hatte ein rötliches Leuchten angenommen und sah sie zwischen den schwarzen, gepeinigten Ästen hindurch mit unheilvoller Gleichgültigkeit an. »Ausgezeichnet«, sagte der Mann in Schwarz. »Wie außergewöhnlich du bist, wie methodisch, ich salutiere vor dir.« Er kicherte, und der Revolvermann warf ihm krachend das Holz vor die Füße, so dass der Knochenstaub aufwirbelte. Der Mann in Schwarz zuckte nicht zusammen oder sprang zurück. Er fing lediglich an, die Feuerstelle aufzuschichten. Der Revolvermann sah fasziniert zu, wie das Ideograph, dieses Mal frisch, Gestalt annahm. Als es vorbei war, erinnerte es an einen etwa 60 Zentimeter hohen, komplexen, doppelten Schornstein. Der Mann in Schwarz hob eine Hand zum Himmel empor, schüttelte den weiten Ärmel von einer spitz zulaufenden, hübschen Hand zurück und stieß rasch mit ihr herab, wobei er den Zeigefinger und kleinen Finger zum traditionellen Zeichen des bösen Blicks gegabelt hatte. Eine blaue Flamme blitzte auf und das Feuer brannte. »Ich habe Streichhölzer«, sagte der Mann in Schwarz jovial, »aber ich dachte mir, der Zauber könnte dir gefallen.« »Ganz umsonst, Revolvermann. Und jetzt mach uns ein Essen.« Die Falten seines Gewandes zitterten, und der gehäutete und ausgeweiderte Kadaver eines fetten Kaninchens fiel in den Schmutz. Der Revolvermann spießte das Kaninchen wortlos auf und briet es. Ein verlockender Geruch stieg auf, während die Sonne unterging. Purpurne Schatten fielen gierig über das Becken, das der Mann in Schwarz für ihre endgültige Konfrontation ausgesucht hatte. Der Revolvermann spürte den Hunger endlos in seinem Bauch knurren, während das Kaninchen braun wurde. Aber als das Fleisch gar und saftig war, reichte er dem Mann in Schwarz wortlos den ganzen Spieß, kramte in seinem eigenen, beinahe flachen Rucksack und holte den letzten Rest Dörrfleisch heraus. Es war salzig und tat seinem Mund weh, und es schmeckte wie Tränen. »Eine wertlose Geste«, sagte der Mann in Schwarz, dem es gelang, wütend und belustigt zugleich zu klingen. »Dennoch«, sagte der Revolvermann. Er hatte kleine, wunde Stellen im Mund, die eine Folge von Vitaminmangel waren, und der Salzgeschmack ließ ihn bitter grinsen. »Hast du Angst vor verzaubertem Fleisch?« »Ja.« Der Mann in Schwarz warf die Kapuze zurück. Der Revolvermann sah ihn schweigend an. In gewisser Weise war das Gesicht des Mannes in Schwarz eine unbehagliche Enttäuschung. Es war hübsch und ebenmäßig, ohne die Spuren und Entstellungen von jemandem, der schlimme Zeiten durchgemacht hat und der in große, unbekannte Geheimnisse eingeweiht wurde. Sein Haar war schwarz und von verfilzter, stumpfer Länge. Seine Stirn war hoch, die Augen dunkel und strahlend. Die Nase war unauffällig. Die Lippen waren voll und sinnlich. Seine Gesichtsfarbe war bleich wie die des Revolvermannes. Er sagte schließlich, »Ich hatte einen älteren Mann erwartet.« »Nicht unbedingt. Ich bin fast unsterblich. Natürlich hätte ich ein Gesicht wählen können, das deinen Erwartungen besser entsprochen hätte, aber ich habe mich entschieden, dir das zu zeigen, mit dem ich, geboren worden bin. Schau, Revolvermann, der Sonnenuntergang.« Die Sonne war bereits untergegangen. Der Himmel im Westen war vom düsteren Glühen eines Hochofens erfüllt. »Du wirst eine Zeit, die dir sehr lange erscheinen wird, keinen Sonnenaufgang mehr sehen«, sagte der Mann in Schwarz leise. Der Revolvermann erinnerte sich an die Stollen unter dem Gebirge und sah dann zum Himmel, wo die Sternbilder sich in funkelnder Vielzahl erstreckten. »Es macht nichts«, sagte er mit sanfter Stimme, »jetzt nicht mehr.« Der Mann in Schwarz mischte Karten mit fliegender, verwirrender Hast. Das Spiel war groß. Das Muster auf den Kartenrückseiten überquellend. »Das sind Tarotkarten«, sagte der Mann in Schwarz, »eine Mischung aus dem üblichen Blatt und meinen eigenen Verbesserungen. Sieh genau her, Revolvermann.« »Warum?« »Ich werde dir die Zukunft weissagen, Roland. Sieben Karten müssen nacheinander umgedreht und in Konjunktion mit den anderen gelegt werden. Ich habe das seit mehr als 300 Jahren nicht mehr gemacht und ich vermute, ich habe überhaupt noch nie eine wie deine vorhergesagt.« Der spöttische Ton stahl sich wieder in seine Stimme, gleich einem kuvianischen Nachtsoldaten, der ein todbringendes Messer in einer Hand hält. »Du bist der letzte Abenteurer der Welt, der letzte Kreuzritter. Wie muss dich das doch freuen, Roland? Und doch hast du keine Ahnung, wie nahe du dem Turm jetzt bist, wie nahe in der Zeit. Über deinem Kopf kreisen Welten.« »Dann lies meine Zukunft«, sagte er schroff. Die erste Karte wurde umgedreht. »Der Gehängte«, sagte der Mann in Schwarz. Die Dunkelheit hatte ihm seine Kapuze zurückgegeben. »Doch hier, ohne Konjunktion mit etwas anderem, versinnbildlicht er Kraft, nicht den Tod. Du, Revolvermann, bist der Gehängte. Du schreitest über alle Gruben des Hades hinweg, unverdrossen deinem Ziel entgegen. Einen Mitreisenden hast du bereits in diese Gruben gestoßen, nicht?« Er drehte die zweite Karte um. »Der Seefahrer. Acht auf die klare Stirn, die haarlosen Wangen, die verletzten Augen. Er ertrinkt, Revolvermann, und niemand wirft ihm ein Seil zu. Der junge Jake!« Der Revolvermann zuckte zusammen, sagte aber nichts. Die dritte Karte wurde umgedreht. Ein Pavian stand grinsend und breitbeinig auf der Schulter eines jungen Mannes. Das Gesicht des jungen Mannes war nach oben gerichtet, seine Züge waren eine stilisierte Maske von Grauen und Entsetzen. Als er genauer hinsah, stellte der Revolvermann fest, dass der Pavian eine Peitsche hielt. »Der Gefangene«, sagte der Mann in Schwarz. Das Feuer warf unruhige, flackernde Schatten über das Gesicht des gepeinigten Mannes, so dass es sich in stummem Entsetzen zu verzerren und zu winden schien. Der Revolvermann wandte den Blick ab. »Etwas beunruhigend, nicht?« sagte der Mann in Schwarz und schien ein Kichern zu unterdrücken. Er drehte die vierte Karte herum. Eine Frau mit einem Schal auf dem Kopf saß spinnend an einem Spinnrad. In den benommenen Augen des Revolvermannes schien sie gleichzeitig verschmitzt zu lachen und zu weinen. »Die Herren der Schatten«, bemerkte der Mann in Schwarz. »Macht sie auf dich den Eindruck, als hätte sie zwei Gesichter?« »Hat sie. Ein wahrhaftiger Janus.«
»Weshalb zeigst du mir das?«
»Frag nicht«, sagte der Mann in Schwarz aufbrausend, doch er lächelte. »Sieh einfach nur her. Betrachte dies lediglich als sinnloses Ritual, wenn es dich erleichtert und dich beruhigt, wie die Kirche.« Er kicherte und drehte die fünfte Karte um. Ein grinsender Sensenmann hielt mit Knochenfingern eine Sense fest. »Der Tod«, sagte der Mann in Schwarz schlicht, »aber nicht für dich.« Die sechste Karte. Der Revolvermann sah sie an und verspürte eine seltsam kribbelnde Vorahnung in den Eingeweiden. Freude und Grauen mischten sich in dieses Gefühl. Die Gesamtheit seiner Empfindungen hatte keinen Namen. Ihm war zumute, als müsste er tanzen und sich gleichzeitig übergeben. »Der Turm«, sagte der Mann in Schwarz leise. Die Karte des Revolvermannes nahm die Mitte des Musters ein. Die vier nachfolgenden lagen je in einer Ecke, gleich Satelliten, die einen Stern umkreisten. »Wohin gehört diese?« fragte der Revolvermann. Der Mann in Schwarz legte den Turm auf den Gehängten und verdeckte ihn völlig. »Was bedeutet das?« fragte der Revolvermann. Der Mann in Schwarz antwortete nicht. »Was bedeutet das?« fragte er keuchend. Der Mann in Schwarz antwortete nicht. »Gott verdammt!« Keine Antwort. »Und was ist die siebte Karte?« Der Mann in Schwarz drehte die siebte Karte um. Die Sonne stand an einem leuchtend blauen Himmel. Amor und Elfen schwirrten um sie herum. »Die siebte ist das Leben«, sagte der Mann in Schwarz leise. »Aber nicht für dich.«
»Wie passt sie in das Muster?«
»Das geht dich nichts an«, sagte der Mann in Schwarz. »Und mich auch nicht.« Er schnippte die Karte achtlos ins erlöschende Feuer. Sie verkohlte, bog sich und loderte in Flammen auf. Der Revolvermann spürte, wie sein Herz verzagte und in seiner Brust zu Eis wurde. »Schlaf jetzt«, sagte der Mann in Schwarz gleichgültig. »Möglicherweise, um zu träumen. Und das alles.« »Ich werde dich erwürgen«, sagte der Revolvermann. Seine Beine stießen sich mit wilder, beeindruckender Schnelligkeit ab, und er schnellte über das Feuer hinweg auf den anderen zu. Der lächelnde Mann in Schwarz schwoll vor seinen Augen an und wich dann in einen langen, hallenden, von Obsidiansäulen gesäumten Flur zurück. Der Klang von sardonischem Gelächter erfüllte die Welt, und er stürzte, starb, schlief. Er träumte. Das Universum war leer, nichts regte sich. Nichts war. Der Revolvermann schwebte verwirrt. »Es werde Licht«, sagte die Stimme des Mannes in Schwarz erhaben, »und es ward Licht.« Der Revolvermann dachte auf distanzierte Weise, dass das Licht gut war. »Und nun Dunkelheit voll Sternen oben und Wasser unten.« So geschah es. Er schwebte über endlosen Wassern, über ihm funkelten endlos die Sterne. »Land«, forderte der Mann in Schwarz. Es geschah. Es erhob sich in endlosen galvanischen Zuckungen aus dem Wasser. Es war rot, kahl, rissig und unfruchtbar. Vulkane, die hässlichen Riesenpickeln auf dem Baseballkopf eines Heranwachsenden glichen, stießen endlose Magmaströme aus. »Gut«, sagte der Mann in Schwarz, »kein schlechter Anfang. Und nun seien Pflanzen, Bäume, Gras und Wiesen.« So geschah's. Hier und dort stapften Dinosaurier, knurrten und fauchten und fraßen sich gegenseitig und blieben in blubbernden, übelriechenden Tiergruben stecken. Überall erstreckten sich endlose tropische Regenwälder. Riesenfarne winkten mit serratierten Blättern dem Himmel zu. Auf einigen krabbelten Käfer mit zwei Köpfen. Der Revolvermann sah das alles, und er fühlte sich immer noch groß. »Jetzt der Mensch«, sagte der Mann in Schwarz leise. Aber der Revolvermann fiel aufwärts. Der Horizont dieser unermesslichen und fruchtbaren Erde begann sich zu runden. Ja, alle seine Lehrer hatten gesagt, dass sie rund war. Sie behaupteten, das wäre lange, bevor die Welt sich weitergedreht hatte, bewiesen worden. Aber dies immer weiter und weiter. Vor seinen erstaunten Augen nahmen Kontinente Gestalt an und wurden von Wolkenbergen verdeckt. Die Atmosphäre der Welt hüllte sie mit ihrer Plazenta ein, und die Sonne, die jenseits des gekrümmten Weltrandes aufging. Er schrie auf und schlug einen Arm vors Gesicht. »Es werde Licht!« Die Stimme, die rief, war nicht mehr die des Mannes in Schwarz. Sie war gigantisch und hallend. Sie durchdrang den Raum und die Räume zwischen den Räumen. »Licht!« Er fiel. Die Sonne schrumpfte. Ein von Kanälen durchzogener roter Planet, den zwei Monde hektisch umkreisten, wirbelte an ihm vorbei. Ein Gürtel wirbelnder Felsbrocken, ein gigantischer Planet, auf dem Gase brodelten, der zu groß war, sich selbst zu stützen und als Folge dessen an den Polen abgeflacht war. Eine Welt mit Ringen, deren Gürtel aus Eispartikel glitzerten. Licht! Es werde andere Welten. Eine, zwei, drei, weit jenseits der letzten kreiste ein einsamer Ball aus Eis und Fels in toter Dunkelheit um eine Sonne, die nicht heller als ein matter Pfennig war. Dunkelheit. Nein, sagte der Revolvermann, und seine Worte klangen tonlos und ohne Echo in der Dunkelheit. Es war dunkler als dunkel. Damit verglichen war die schwärzeste Nacht in der Seele eines Mannes heller Nachmittag. Die Dunkelheit unter dem Gebirge war lediglich ein Klecks auf dem Antlitz des Lichts. Nichts mehr, bitte, jetzt nichts mehr. Nichts mehr, Licht, nichts mehr, bitte. Die Sterne selbst fingen an zu schrumpfen. Ganze Spiralnebel zogen sich zusammen und wurden zu geistlosen Schlieren. Das ganze Weltall schien sich um ihn herum zusammenzuziehen. »Jesus, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr!« Die Stimme des Mannes in Schwarz flüsterte ihm seidenweich ins Ohr. »Dann entsage. Lass alle Gedanken an den Turm sein. Geh deines Weges, Revolvermann, und rette deine Seele. Er nahm sich zusammen. Er war erschüttert und allein, von der Dunkelheit umhüllt, fürchtete sich vor der ultimaten Bedeutung, die auf ihn zugerast kam. Doch er nahm sich zusammen und stieß einen letzten donnernden Befehl hervor.
Nein, niemals!
Dann werde es Licht! Und es ward Licht, das wie ein Hammer auf ihn herniederschlug. Ein gewaltiges, vorzeitliches Licht.
Das Bewusstsein schwand unter ihm, doch zuvor sah der Revolvermann etwas von kosmischer Bedeutung. Er klammerte sich mit qualvoller Anstrengung daran und suchte sich selbst. Er floh vor dem Wahnsinn, den das Wissen in sich barg, und fand so wieder zu sich selbst. Es war immer noch Nacht, aber er wusste nicht, ob es dieselbe oder eine andere war. Er richtete sich an der Stelle auf, zu der sein dämonischer Sprung auf den Mann in Schwarz ihn getragen hatte, und sah auf den Klotz aus Eisenholz, auf dem der Mann in Schwarz gesessen hatte. Er war fort. Ein Gefühl großer Verzweiflung strömte in ihn ein. Gott, alles würde wieder von vorn anfangen. Und dann sagte der Mann in Schwarz hinter ihm, »Hier drüben, Revolvermann, ich mag es nicht, wenn du mir zu nahe kommst.« »Du sprichst im Schlaf«, er kicherte. Der Revolvermann richtete sich benommen auf die Knie und drehte sich um. Das Feuer war zu roter Glut und grauer Asche niedergebrannt und hatte das vertraute, verfallene Muster verbrauchten Brennmaterials hinterlassen. Der Mann in Schwarz saß daneben und schnalzte über den fettigen Resten des Kaninchens mit der Zunge. »Du hast dich gut gehalten«, sagte der Mann in Schwarz. »Diese Vision hätte ich Morten niemals schicken können. Er wäre als sabbernder Idiot zurückgekehrt.«
»Was war das?«
fragte der Revolvermann. Seine Worte waren undeutlich und erschüttert. Er spürte, dass seine Beine nachgeben würden, wenn er versuchen sollte, sich zu erheben.
»Das Universum«, sagte der Mann in Schwarz nebenbei.
Er rülpste und warf die Knochen ins Feuer, wo sie in einem ungesunden Weiß schillerten. Der Wind über der Senke dieses Golgatha heulte voll schrillem Unglück.
»Universum«, sagte der Revolvermann verständnislos.
»Du möchtest den Turm«, sagte der Mann in Schwarz. Es schien eine Frage zu sein.
»Ja, aber du wirst ihn nicht bekommen«, sagte der Mann in Schwarz und lächelte voll strahlender Grausamkeit.
»Ich habe eine Vorstellung davon, wie nahe an den Rand dich das Letzte brachte. Der Turm wird dich eine halbe Welt entfernt umbringen.«
»Du weißt nichts von mir«, sagte der Revolvermann leise, und das Lächeln auf den Lippen des anderen verschwand. »Ich habe deinen Vater gemacht, und ich habe ihn vernichtet«, sagte der Mann in Schwarz grimmig. »Ich kam durch Morten zu deiner Mutter und habe sie genommen. So stand es geschrieben und so geschah es. Ich bin der fernste Günstling des dunklen Turms. Die Erde wurde in meine Hände gegeben.«
»Was habe ich gesehen?« fragte der Revolvermann. »Das Letzte. Was war es?«
»Was schien es zu sein?«
Der Revolvermann schwieg nachdenklich. Er tastete nach seinem Tabak, aber er hatte keinen mehr. Der Mann in Schwarz bot ihm nicht an, seinen Beutel entweder durch schwarze oder durch weiße Magie wieder nachzufüllen.
»Da war Licht«, sagte der Revolvermann schließlich. »Gewaltiges, weißes Licht und dann...«
Er verstummte und sah den Mann in Schwarz an. Dieser beugte sich nach vorne und ein unbekanntes Gefühl war seinem Gesicht aufgeprägt, das zu deutlich war, als dass man es hätte leugnen können. Erstaunen.
»Du weißt es nicht?« sagte er und fing an zu lachen.
»Oh, großer Zauberer, der die Toten zum Leben erwecken kann, du weißt es nicht? Ich weiß es«, sagte der Mann in Schwarz. »Aber ich weiß nicht, was...«
»Weißes Licht«,
wiederholte der Revolvermann, »und dann einen Grashalm, einen einzigen Grashalm, der alles ausfüllte, und ich war winzig, unvorstellbar winzig.«
»Gras«, der Mann in Schwarz machte die Augen zu, sein Gesicht sah hager und ausgezehrt aus, »ein Grashalm, bist du sicher?«
»Ja«, der Revolvermann runzelte die Stirn, »aber er war purpurn.«
Und nun fing der Mann in Schwarz an zu sprechen.
»Das Universum«, sagte er, »enthält ein Paradoxon, das so groß ist, dass der endliche Verstand es nicht begreifen kann. So wie das lebende Gehirn sich kein nicht lebendes Gehirn vorstellen kann, auch wenn es denken mag, es könnte es, so kann der endliche Verstand nicht das Unendliche begreifen. Die prosaische Tatsache der Existenz des Universums allein besiegt den Pragmatiker und den Zyniker gleichermaßen. Es gab eine Zeit, 100 Generationen, bevor die Welt sich weiterdrehte, als die Menschheit genügend technische und wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt hatte, dass sie ein paar Splitter von der großen Steinsäule der Wirklichkeit abklopfen konnte. Selbst damals schien das trügerische Licht der Wissenschaft, das Wissen, wenn du so willst, nur in einigen hochentwickelten Ländern. Doch trotz der unglaublichen Zunahme von Faktenwissen gab es bemerkenswert wenig Einsicht. Revolvermann, unsere Vorfahren bezwangen die Krankheit des Verfaulens, die wir Krebs nennen. Sie bezwangen fast das Altern. Sie flogen zum Mond. Das glaube ich nicht, sagte der Revolvermann unverblümt, worauf der Mann schwarz nur lächelte und antwortete, das musst du auch nicht. Und entdeckten oder erfanden 100 andere wunderbare Errungenschaften. Doch dieser Reichtum an Informationen erzeugte wenig oder gar keine Einsicht. Keine großen Oden wurden über die Wunder der künstlichen Befruchtung geschrieben. Worüber? Babys mit tiefgefrorenem Männersperma zeugen. Bockmist. Ganz wie du meinst. Doch nicht einmal unsere Vorfahren konnten aus dieser Substanz Kinder zeugen. Oder über die Kutsche, die von selbst fährt. Wenige, wenn überhaupt jemand, schienen das Prinzip der Wirklichkeit verstanden zu haben. Neues Wissen führt stets zu noch ehrfurchtgebietenderen Geheimnissen. Größeres physiologisches Wissen über das Gehirn verringert die Möglichkeit, dass die Seele existiert. Doch die Natur der Suche macht sie dagegen wahrscheinlicher. Verstehst du? Aber natürlich nicht. Du bist von deiner eigenen romantischen Aura umgeben. Du liegst jeden Tag Wange an Wange mit dem Gewöhnlichen. Doch jetzt näherst du dich den Grenzen, nicht des Glaubens, sondern des Verstehens. Du stehst der umgekehrten Entropie der Seele gegenüber. Doch zum Prosaischeren. Das größte Geheimnis, welches das Universum bereithält, ist nicht das Leben, sondern Größe. Größe umfasst das Leben, und der Turm umfasst die Größe. Das Kind, für das Wunder nichts Ungewöhnliches sind, sagt, »Vater, was ist über dem Himmel?« Und der Vater sagt, »Das schwarze Weltall.« Das Kind, »Und über dem Weltall?« Der Vater, »Die Milchstraße.« Das Kind, »Über der Milchstraße?« Der Vater, »Eine andere Galaxis.« Das Kind, »Über den anderen Galaxien?« Der Vater, »Das weiß niemand.« Siehst du, die Größe besiegt uns. Für den Fisch ist der See, in dem er lebt, sein Universum. Was denkt der Fisch, wenn er am Maul durch die silberne Grenze der Existenz gerissen und in ein neues Universum befördert wird, in dem die Luft ihn ertränkt und das Licht blauer Wahnsinn ist? Wo große Zweibeiner ohne Kiemen ihn in eine stickige Kiste stecken, ihn mit feuchtem Tang bedecken und sterben lassen? Oder man könnte die Spitze eines Bleistifts nehmen und sie vergrößern. Dabei kommt man an den Punkt, wenn einem eine erstaunliche Erkenntnis aufgeht. Die Bleistiftspitze ist nicht fest. Sie besteht aus Atomen, die wirbeln und kreisen wie eine Billion dämonischer Planeten. Was uns fest erscheint, ist in Wahrheit nur ein loses Netz, das von der Schwerkraft zusammengehalten wird. Schrumpft man auf die richtige Größe, dann werden die Entfernungen zwischen diesen Atomen zu Meilen, Abgründen, Äonen. Die Atome selbst bestehen aus Atomkernen und kreisenden Protonen und Elektronen. Man könnte noch weiter hinabgehen zu den subatomaren Teilchen. Und wozu dann? Tachyonen? Nichts. Selbstverständlich nicht. Alles im Universum leugnet das Nichts. Es ist unmöglich, an ein Ende der Dinge zu denken. Wenn du bis zur Grenze des Universums fallen würdest, würdest du ein Schild mit der Aufschrift Sackgasse finden? Nein. Du könntest etwas Hartes und Rundes finden, wie ein Küken das Ei von innen sehen mag. Und wenn du durch diese Hülle hindurchpicken würdest, welches gewaltige und reißende Licht würdest du erblicken, das durch dein Loch am Ende des Raumes hereinscheint? Könntest du hindurchsehen und feststellen, dass unser gesamtes Universum nichts weiter ist als ein Atom in einem Grashalm? Könntest du zu dem Gedanken gezwungen werden, dass du eine Unendlichkeit von Unendlichkeiten vernichtest, wenn du einen Halm verbrennst? Dass die Existenz nicht zu einer Unendlichkeit reicht, sondern zu einer unendlichen Vielzahl von Unendlichkeiten? Vielleicht hast du gesehen, welchen Stellenwert unser Universum im Plan der Schöpfung einnimmt. Als Atom in einem Grashalm. Könnte es sein, dass alles, was wir wahrnehmen können, vom infinitesimalen Virus bis hin zum fernen Pferdkopfnebel, sich in einem einzigen Grashalm befindet? Einem Halm, der in einem fremden Zeitstrom erst einen oder zwei Tage existiert haben mag? Was wäre, wenn dieser Halm von einer Sense gemäht werden würde, wenn er verdorrte? Würde die Fäulnis dann in unser eigenes Universum und unser eigenes Leben einsickern und alles gelb und braun und ausgetrocknet machen? Vielleicht ist es ja schon geschehen. Wir sagen, dass die Welt sich weitergedreht hat. Vielleicht wollen wir wirklich damit sagen, dass sie angefangen hat, auszutrocknen.
Bedenke, wie winzig uns diese Vorstellung macht, Revolvermann. Wenn ein Gott über das alles wacht, ermisst er dann tatsächlich Gerechtigkeit für eine Rasse von Insekten in einer Unendlichkeit von Insektenrassen? Sieht er den Sperling stürzen, wo der Sperling doch weniger ist als ein Wasserstoffatom, das allein in den Tiefen des Alls schwebt? Und wenn er ihn sieht, wie muss dann die Natur eines solchen Gottes sein? Wo wohnt er? Wie ist es möglich, jenseits der Unendlichkeit zu leben? Denke an den Sand der Mohänwüste, die du durchquert hast, um mich zu finden. Und stelle dir eine Billion Universen vor, nicht Welten, sondern Universen, die sich in jedem einzelnen Sandkorn dieser Wüste befinden. Und in jedem Universum eine Unendlichkeit anderer Universen. Wir ragen mit unserem erbarmenswerten Grashalmvorteil über diesen Universen auf. Und du könntest mit einem einzigen Stiefeltritt eine Milliarde, Milliarden Welten in die Dunkelheit treten. Eine Kette, die niemals vervollständigt wird. Größe, Revolvermann. Größe. Doch denke noch weiter. Stell dir vor, dass sich alle Welten, alle Universen in einem einzigen Brennpunkt vereinigen, einer einzigen Säule, einem Turm, möglicherweise einer Treppe zur Gottheit selbst. Würdest du es wagen, Revolvermann? Könnte es sein, dass irgendwo über der endlosen Wirklichkeit ein Zimmer existiert? Du würdest es nicht wagen. Du würdest es nicht wagen. »Jemand hat es gewagt«, sagte der Revolvermann. »Und wer soll das sein?« »Gott«, sagte der Revolvermann leise. Seine Augen glänzten. »Gott hat es gewagt.« »Oder ist das Zimmer leer, Seher?« »Ich weiß es nicht.« Angst huschte so sanft und dunkel wie der Flügel eines Bussards über das einschmeichelnde Gesicht des Mannes in Schwarz. »Und, offen gesagt, ich frage auch nicht.« Es könnte unklug sein. »Hast du Angst, du könntest von einem Blitz erschlagen werden?« fragte der Revolvermann sardonisch. »Vielleicht Angst vor der Rechenschaft«, antwortete der Mann in Schwarz, worauf eine Zeit lang Schweigen herrschte. Die Nacht war sehr lang. Die Milchstraße erstreckte sich in großer Pracht über ihnen, aber ihre Leere war grauenerregend. Der Revolvermann überlegte, was er empfinden würde, sollte sich dieser schwarze Himmel auftun und eine Sturzflut aus Licht sich herein ergießen würde. »Das Feuer«, sagte er, »mir ist kalt.«